Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Frohes neues Jahr! In der ersten Podcast-Folge aus 2022 besprechen wir die Nachrichten aus der Zeit zwischen den Jahren, blicken aber vor allem in die Glaskugel. Mehr über den Andretti-Neuling Oliver Askew und unsere mutigsten Vorhersagen für das neue Jahr hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und auch wenn sich die letzte Ziffer in der Jahreszahl ändert, ein Ding bleibt immer gleich. Ich bin im E-Pod dabei und Tobi wird's auch. Frohes Neues, Tobi!
Hallo zusammen, frohes Neues.
Bist du gut reingestartet ins neue Jahr?
Ja, kann man so sagen, auch wenn es diesem Jahr mal wieder, ich glaube, das habe ich im letzten Jahr schon mal genauso gesagt, sehr entspannt war, Corona-bedingt. Sind größere Feierlichkeiten zum Jahreswechsel bei mir zumindest ausgeblieben und von daher war wieder relativ ruhig und entspannt, da es dieses Jahr auch wieder an einem Wochenende war. Ich würde sagen, nicht großartig anders als sonst jedem anderen Wochenende. Und wie war's bei dir, Tobi?
Auch ganz entspannt. Ich saß zu Hause und hab gekocht und dann wurden Spiele gespielt und dann war es auch ganz schnell irgendwann 0 Uhr und um 1 Uhr bin ich bald ins Bett gegangen und lag dann aber noch ewig rum und hab Leuten frohes Neues gewünscht. Ich war richtig aktiv dieses Mal und bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich so vielen netten Freunden und Bekanntschaften und Familienmitgliedern mal konsequent durch die Reihe weg ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Sonst muss ich ja bedauerlicherweise gestehen, bin ich da nicht ganz so diszipliniert wie in diesem Jahr. Disziplin für dieses Jahr, vielleicht auch ein guter Vorsatz. Hast du was, Tobi? Was hast du dir jetzt auf die Fahnen geschrieben für dieses Jahr? Machst du dir Vorsätze eigentlich?
Nein, überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt kein Typ für. Wenn ich mir vornehme, irgendwas zu ändern, irgendwas zu machen, dann mache ich das und dann warte ich dafür nicht bis zum 31.12.
Clever so. So ist man auch gleich viel konsequenter und schneller. Vielleicht sollte ich mir das auch mal vornehmen.
Gute Idee.
So, bleiben wir gleich bei guten Ideen. Machen wir mal das Auto an. Zum ersten Mal in diesem Jahr lassen wir mal durchfahren den Formel-E-Flitzer. Und dann hören wir, was nachrichtentechnisch so in der letzten Zeit geschehen ist. Wollen wir das machen, Tobi?
Alles klar, sehr gerne.
Abfahrt. Voll grün. Laut dem obligatorischen Nachhaltigkeitsbericht hat die Formel E im letzten Jahr 500 Tonnen CO2-Äquivalente weniger ausgestoßen als noch 2020.
Voll technologisch. Für ihre vierte Fahrzeuggeneration will die Formel E Wasserstoffantriebe in Betracht ziehen.
Voll umgeplant. Mit einer neuen Streckenführung im Norden der Stadt können die Planung für den Jakarta E-Prix nun endlich wieder Fahrt aufnehmen.
Und voll tierlieb. Maximilian Günther wird Botschafter für den International Fund for Animal Welfare.
Tja, war dann doch mal gar nicht so viel, was zwischen den Jahren passiert ist. Hast du dich auch durch diese Newsflaute durchgekämpft, Tobi?
Ja, was hast du durchgekämpft? Es ist halt so, dass viele Leute auch zwischen Weihnachten, Neujahr und den ersten Tagen des Jahres so ein bisschen auch Urlaub haben und es mal etwas ruhiger angehen lassen und deshalb merkt man schon, dass die Teams und Fahrer schon darauf bedacht sind, die Nachrichten, die sie haben, unbedingt noch im alten Jahr rauszubringen und deshalb ist die Zeit etwas ruhiger, was ich sag mal dann auch uns an der Stelle als Journalisten ein bisschen entgegenkommt, ja, dass wir dann nicht am Heiligen Abend noch bis 22 Uhr da sitzen und irgendwelche Texte schreiben, sondern auch die Zeit tatsächlich mal mit unseren Freunden und Lieben verbringen können. Und ja, es war ja halt relativ entspannt, aber das ist ja immer so um die Zeit. Aber an der Stelle muss ich sagen, 2,5 Wochen sind es noch, bis das in Diriyah dann die Action losgeht.
Wird langsam wieder Zeit, ja. Ich wollte sagen, ja, eigentlich hast du recht. Also ich bin natürlich immer sehr darauf bedacht, Nachrichten zu haben. Ne? Ich will was schreiben, ich will was produzieren, ich will Content machen und euch informieren, unterhalten und so weiter. Aber ja, einerseits war es relativ schön, zwischen den Jahren mal nichts zu tun. Andererseits war mir ziemlich langweilig und ich bin wirklich glücklich, dass in 18 Tagen, 8 Stunden, 6 Minuten und 13 Sekunden der Diriyah E-Prix startet. Dann passiert nämlich endlich mal wieder was. Der Start in die neue Saison nähert sich also und heute ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, mal so einen kleinen Blick in unsere Glaskugel zu werfen, in die berühmte und berüchtigte. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal ein paar Voraussagen zu treffen für 2022. Uns mal ein bisschen zu weit vielleicht auch aus dem Fenster zu lehnen, um dann am Ende vom neuen Jahr zurückzublicken auf genau diese Folge und zu schauen, was davon eingetroffen ist und was nicht. Ich würde gerne dir den Vortritt lassen, Tobi, und mal dich darum bitten, uns eine Vorhersage und Voraussage zu machen, was 2022 passieren wird. Und je mutiger, desto besser natürlich.
Okay, dann fangen wir mal direkt an mit einer Nachricht, die vielleicht doch den einen oder anderen Journalistenkollegen etwas enttäuschen wird. Und zwar, Entschuldigung, so einen kleinen Diss in eine bestimmte Richtung. Und zwar bin ich davon überzeugt, dass auch in der 8. Formel-E-Saison wieder kein Brite Formel-E-Champion werden wird.
Ei, dabei gibt's so viele Engländer. Also mir fallen auf Anhieb eine Handvoll ein.
Da fehlt dir sogar einer, es sind insgesamt 6, die in der kommenden Saison antreten werden. Können wir auch gerne darauf eingehen. Ja, wir haben bei NIO haben wir 2 Briten, Oliver Turvey und Dan Ticktum, die, da ich denke, da dürfen wir uns einig sein, die werden keine Rolle spielen, weder im Kampf um Rennsiege noch um die Meisterschaft. Auch die beiden Mahindra-Piloten sind beides Briten. Oliver Rowland, der ja von Nissan Edams dahin gewechselt ist, und Alex Sims. Ich gehe fest davon aus, dass auch die, wenn dann nur ganz wenige einzelne Highlights setzen können, so wie es dem Team im abgelaufenen Jahr in London mit dem Sieg von Alex Lynn geglückt ist.
Na eben, ich wollte auch gerade mal sagen, also wenige Highlights setzen und Rennen gewinnen, da liegt schon für mich was dazwischen.
Definitiv, allerdings haben wir ja auch eine Änderung am Qualifying-Format und das wird definitiv dafür sorgen, dass die Fahrer, die sowieso in der Meisterschaft vorne sind, auch mit deutlich besseren Karten in die einzelnen Rennen starten werden. Und dann werden wir, glaube ich, so große Überraschungen, wie wir sie in der abgelaufenen Saison hatten, dass zum Beispiel ein Alex Lynn ein Rennen gewinnt, ja, dass ein Norman Nato ein Rennen gewinnt, der ja in Berlin das letzte Rennen für sich hat entscheiden können. Das werden wir in dieser Saison, denke ich, in dieser Form einfach nicht mehr erleben.
Meinst du denn, dass Mahindras wahre Performance und wahres Tempo jetzt wegen dem Qualifying-Formatwechsel so ein bisschen freigelegt wird und dass dieses Highlight vom Rennsieg von Lynn in London die Ausnahme der Regel war und wir eben im Umkehrschluss 2022 wirklich mit Rowland und Sims nicht mehr so rechnen müssen wie im letzten Jahr?
Naja, Mahindra ist ja trotz einiger guter Ergebnisse nur 9. in der Teamwertung geworden und ich denke, dass zeigt auch ziemlich das Potenzial, das das Team und der Antrieb insbesondere in der abgelaufenen Saison gehabt hat. Da wir jetzt dieses Durchmischen aufgrund des Qualifying-Formats nicht mehr in der Form haben werden. Wie gesagt, ich gehe weiterhin davon aus, dass Mahindra in der Teamwertung vielleicht um die Plätze 7, 8, 9, 10 kämpfen wird. Heißt aber auch, es gibt 6 Teams, die schneller sind. Und das, denke ich, wird in diesem Jahr besonders stark sichtbar werden, da wir weniger Durchmischung haben werden durch ein konsistenteres Qualifying. Und damit, ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir einen Mahindra-Fahrer auf dem Podium sehen werden, aber im Meisterschaftskampf, denke ich, werden weder Rowland noch Sims eine Rolle spielen.
Okay, das waren die ersten 4 Briten. Ticktum, Turvey, Rowland und Sims, das waren die ersten 4. Dann bleiben noch 2.
Richtig, Jake Dennis, der ja in der abgelaufenen Saison Rookie des Jahres gewesen ist. Den sehe ich allerdings auch nicht als engen Meisterschaftskandidaten. Und zwar aus dem Grunde, Andretti wird in der kommenden Saison als Privatteam antreten. Die treten zwar nach wie vor mit BMW mit Motoren an, aber nicht mehr als BMW-Werksteam, was auch bedeuten wird, dass diverse Ingenieure das Team verlassen haben und man sich diesbezüglich einfach ein wenig neu aufstellen muss. Und ja, ich glaube nicht, dass Andretti auch mit der Fahrerkombination Jake Dennis, der ja jetzt seine zweite Formel-E-Saison bestreitet, und Oliver Askew, der ja debütieren wird in der Formel-E, ich glaube nicht, dass die vom Fahrer-Duo her so extrem stark aufgestellt sind. Und dann, wie gesagt, die personellen Veränderungen aufgrund des BMW-Ausstiegs, diverse Ingenieure, die für das Team tätig waren, gehören ja zur BMW-Mannschaft und bleiben auch bei BMW und werden das Team jetzt nicht mehr unterstützen können. Ich möchte da als ein Beispiel einfach nur mal Valentino Conti nennen, den wir auch schon hier im Podcast als Gast hatten. Und deshalb sehe ich Jake Dennis unabhängig von seinem fahrerischen Talent und der Leistung, die er in der abgelaufenen Saison gezeigt hat, nicht als Titelkandidaten. Ja, haben wir 5 von 6, bleibt Nummer 6. Sam Bird, Jaguar-Werkspilot, der einzige Fahrer, der in jeder bisherigen Formel-E-Saison ein Rennen gewonnen hat. Ich denke, die Serie wird sich zwar fortsetzen, aber so leid es mir tut, ich denke, in London insbesondere haben wir gesehen, dass Sam Bird vermutlich ein Problem mit dem Druck hat, der in so einem solchen Titelkampf entsteht. Es war ja nicht das erste Mal, dass er kurz vor Saisonende noch mittendrin im Titelrennen war, aber es hat sich jedes Mal aufs Neue gezeigt, dass dann, wenn es darauf ankommt, kommt die Leistung von Bird einfach nicht ausreichend ist. Und ich glaube, das wird sich auch in dieser Saison fortsetzen, sodass, wenn wir einen Jaguar tatsächlich im Titelkampf haben werden, es auch wie in der abgelaufenen Saison eher Mitch Evans sein wird.
Spannend. Also kein britischer Fahrer auf Platz 1 am Ende. Schafft Bird es denn in die Top 3? Lass uns mal so ein bisschen uns rannähern an das Resultat. Wo schafft's England hin?
Ich denke, Bird wird schon der Beste, aber unter die Top 3 wird er auch nicht kommen. Vielleicht unter die Top 5.
Okay. Das ist tatsächlich eine mutige Voraussage. Ich bin gespannt, wenn wir 2022 im Dezember uns dann zusammensammeln und alles zusammenrollen, was dann passiert sein wird mit Bird
ich auch.
Und allen anderen Briten.
Ich bin auch mal gespannt, ja.
Ich habe noch eine Vorhersage zu einem anderen Briten und das ist vielleicht mal meine erste mutige Voraussage für dieses Jahr. Dan Ticktum sammelt mehr Strafpunkte als WM-Punkte.
Das ist auch gut, ja.
Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Sendung natürlich ein paar Gedanken gemacht und nichts für ungut, aber ich gestehe Neo333 genauso wie du, Tobi, leider vergleichsweise weniger Chancen ein. Ja, es war ein Aufwärtstrend erkennbar im letzten Jahr und Nio ist in einer besseren Verfassung als im Januar 2021 oder im Januar 2020. Aber die haben halt leider immer noch den schlechtesten Antrieb. Vielleicht im Duell mit Dragon, das müssen wir gleich nochmal auskaspern, Tobi, wer jetzt tatsächlich die rote Laterne am Ende des Jahres halten wird. Aber Nio ist eines der zwei Kandidatenteams dafür. Und hinzu kommt, dass Dan Ticktum Rookie ist und ein kompletter Neuling in der Formel E. Dazu nur 2 Testtage vor dem Saisonbeginn hatte in Valencia, damals im November in Spanien. Das ist keine super gute Kombination für super gute Leistung. Ticktum wird kein Chaosfahrer, das mag ich irgendwie auch mal zu Protokoll geben. Also der wird einfach nur sehr frustriert darüber sein, dass er mit Nio nicht das erreichen kann, was er in seinen letzten Jahren in der Nachwuchsleiter geschafft hat. Ist ja Formel 3 Euroserie gefahren und Formel 2 gefahren und Superformula gefahren. Alles mehr oder weniger Einheitsautos. In der Superformula gibt es mit Toyota und Honda immerhin 2 Motoren, genauso wie damals in der Formel 3 Europameisterschaft mit Volkswagen und Mercedes. Aber so groß sind die Unterschiede zwischen den Autos, die er bisher gefahren ist, in den Meisterschaften, in denen er bisher angetreten ist, nicht gewesen. Und in der Formel E sitzt er vielleicht zum ersten Mal in seiner Karriere für längere Zeit in einem Auto, das nicht auf Augenhöhe mit den absoluten Spitzenmannschaften ist. Und da muss er sein Talent natürlich anwenden, um das auszugleichen. Dennoch würde ich sagen, und jetzt kommen wir zurück zu meiner ursprünglichen These, weil hier und da mal ein Unfall passieren wird und er sich dann 2 Strafpunkte einsammelt oder sowas, der wird, wie gesagt, nicht der komplette Chaosfahrer. Aber ich glaube, am Ende stehen auf seinem Tableau mehr Strafpunkte als WM-Punkte. Und da wird er nicht mit zufrieden sein, Dan Ticktum. So, und jetzt zurück zur Frage, Tobi. Nio oder Dragon? Wen malen wir am Ende rot an und drücken ihm die Laterne in die Hand? Herrn Nio oder Herrn Dragon?
Ich glaube tatsächlich, dass es wieder Nio sein wird.
Okay, ja. Vielleicht auch wegen der Fahrerpaarung? Ich meine, Dragon ist schon echt stark, ne? Mit Gio und also Antonio Giovinazzi und Sergio Sette Câmara. Das sind beides richtig gute Fahrer. Und Nio hat bislang alten Formel-E-Erfahrung nur den super erfahrenen Oliver Turvey vorzuweisen.
Ich glaube, dann nehmen sie sich nicht sonderlich viel. Giovinazzi ist auch Formel-E-Neuling. Der muss sich genauso reinfinden, wie Dan Ticktum das tun muss. Aber ich glaube, den entscheidenden Punkt wird tatsächlich der Antrieb ausmachen. Und da ist ziemlich klar, dass NIO zwar, wie du schon gesagt hast, Fortschritte gemacht hat, den Anschluss gefunden hat, allerdings ja die entsprechende Lücke nicht ganz zufahren konnte.
Haben wir doch schon mal zwei mutige Voraussagen für dieses Jahr gefunden. Du bist wieder dran, Tobi. Deine zweite Voraussage.
Meine zweite Voraussage bezieht sich auf das Team von Nissan Edams. Und zwar behaupte ich, dass Maximilian Günther Sebastian Buemi schlagen wird. Nach zwei Saisons bei BMW Andretti wird der Deutsche auch bei Nissan Edams gut einschlagen. Auch wenn es wegen des etwas unterlegenen Antriebs, den Nissan hat, nicht zu einem Saisonsieg reichen wird, schafft er es aber, den Schweizer in der Gesamtwertung hinter sich zu halten. Da bin ich von überzeugt. Und da Buemi auch in der abgelaufenen Saison nur eher mittelmäßig performt hat, wage ich dann sogar seine Zukunft in der Formel E in Frage zu stellen. Wie gesagt, ob er dann in der Gen 3-Ära überhaupt noch am Start sein wird, steht für mich absolut in den Sternen.
Ich mag die Vorhersage mit Günther und Buemi, weil das ist so schön optimistisch. Ich mag Optimisten, Tobi. Also du sagst, Günther, komplett neues Team, komplett neues Umfeld, er kennt wirklich niemanden, ist wie in der 8. Klasse, wenn man die Schule wechseln musste oder sowas, kennt gar keinen und schlägt aber trotzdem den Formel-E-Routinier Sebastian Buemi, Ex-Champion, mehrfacher Rennsieger, ich glaube 13 Rennsiege, so viele wie niemand anderes in der Formel-E. Günther wird ihn schlagen, meinst du?
Ja.
Deutlich oder undeutlich?
Ich denke, er wird ihn nicht um ein oder zwei Punkte schlagen, sondern es wird tatsächlich deutlicher werden.
Okay, gut. Ich bin tatsächlich auch ähnlich optimistisch wie du bei Günther, aber generell auch bei Deutschland. Meine zweite mutige Voraussage für 2022, ihr wisst, wir haben 16 Rennen in dieser nächsten Saison und ich sage jetzt einfach mal, die deutsche Hymne wird in diesem Jahr 8-mal gespielt. Die Hälfte davon. Weißt du, das ist jetzt wirklich mutig und ich lehne mich wirklich mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Vor allem, weil wir halt nicht mehr Audi und BMW dabei haben, ne? Und das ist wirklich die Hälfte der Rennen. Aber ich sage, es passiert so viel, was wir noch gar nicht voraussehen können jetzt gerade. Und baue einfach auf mein Glück und sage, dass Porsche 2 Rennen gewinnt, egal ob das jetzt Wehrlein oder Lotterer sind. Beide hätten das mal verdient, ihren allerersten Rennsieg in der Elektroserie. Ist eigentlich überfällig, sowohl für Wehrlein als auch für Lotterer. Ich sag, Mercedes gewinnt ein paar Mal und Max Günther gewinnt auch für sein neues Team Nissan zweimal. Zweimal Porsche, egal wer, in welcher Reihenfolge, zweimal Günther. Ich muss ja irgendwie meine 8 voll kriegen, ne? 2 und 2, da muss Mercedes 4-mal gewinnen. Ja, ist jetzt nicht ganz, ja, also, why not? Wenn wir nämlich sagen, das Qualifying-System ist einfach fairer und die Teams, die einen guten Motor haben und überhaupt einen guten Antriebsstrang haben, die landen dann jetzt öfter vorne als zuletzt, dann denke ich, hat Mercedes durchaus genauso große Chancen auf 4 Rennsiege wie DS Tachita und wie Jaguar Racing. Das sind für mich die 3 Top-Mannschaften und mit so ein bisschen Glück schaffe ich es vielleicht auf meine 8-mal deutsche Hymne in dieser Saison. Ich kann schon mal Text üben. So sicher fühle ich mich. Und jetzt wieder du, Tobi.
Dann kommen wir zu meiner dritten Vorhersage. Und zwar behaupte ich, dass die erste Formel-E-Saison für Antonio Giovinazzi auch seine letzte sein wird.
Ach je, Oh, du, jetzt warst du so ein schöner Optimist gerade, Tobi. Und schon sind wir wieder hier Pessimismus angekommen. Es ist der 9. Januar. Jetzt musst du aber auch schon mal Argumente liefern, warum so viel Pessimismus hier im E-Pod jetzt von dir kommt.
Ja, Antonio Giovinazzi steht ja bekanntlicherweise immer noch bei Ferrari unter Vertrag, ist da für das Formel-1-Team auch in der kommenden Saison offizieller Ersatzfahrer. Sollte er übrigens wegen seiner Formel-E-Verpflichtung nicht vor Ort sein können, ist stattdessen Mick Schumacher der Ersatzfahrer bei Ferrari, ist ja auch kürzlich bekannt gegeben worden. Giovinazzi hat außerdem schon mal in einem Interview Interesse an einem Le Mans-Einsatz für Ferrari geäußert. Ja, das sind die Punkte, die aus Giovinazzis Sicht dagegen sprechen. Und was aus meiner Sicht nicht vernachlässigt werden darf, ist ein Grund, der gegen das Team spricht. Und zwar ist Dragon Racing ja bekanntlicherweise nicht das Team, das besonders lange seine Fahrer hält, sondern die spontanen Abgänge von Fahrern sind da mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Ja, ich möchte in dem Zusammenhang mal hier auf Neil Jarny, Felipe Nasr, Brandon Hartley und Nico Müller zu sprechen kommen, die ja alle nur für eine kurze Zeitspanne sich dem Team angehörig fühlten und die ja alle das Team wieder vor Saisonende verlassen haben. Ganz so schlimm denke ich, wird es bei Giovinazzi nicht werden. Ich denke, gehe schon fest davon aus, dass er die Saison zu Ende fahren wird. Aber ich gehe mal die steile These ein, dass er kein zweites Jahr mit Dragon Racing dranhängen wird.
Da gibt's jetzt eine Menge auseinanderzubauen, Tobi. Ab wann glaubst du denn, müsste so eine Vorbereitung für einen Ferrari Le Mans Einsatz beginnen? Kannst du dir vorstellen, ein Szenario zum Beispiel, in dem Giovinazzi nicht zu einem E-Prix fährt, weil er irgendwo in Maranello an einem GT-Wagen rum, oder ist ja gar kein GT-Wagen mehr, also in Vorbereitung für 23 an einem Spitzenklassenfahrzeug schrauben muss?
Also ich denke schon, dass die Verträge so gestaltet sind, dass er in so einem Fall Priorität für die Formel E geben müsste. Aber ich gehe davon aus, wenn das so kommt, dass er für das Projekt bei Ferrari in Frage kommt, dass das auf jeden Fall seine Vorbereitung für zukünftige Formel-E-Saisons massiv beeinträchtigen würde und dass da dann kein weiterer Formel-E-Vertrag zustande kommen wird für das Jahr 23.
Okay. Und bist du tatsächlich so optimistisch, dass Giovinazzi das ganze Jahr fertig fahren wird?
Ja, man soll niemals nie sagen, aber ich gehe schon davon aus, wie Giovinazzi auch von dem, was ich sehen konnte, wie er in der Formel E aktuell hofiert wird, wie er als große Nummer da auch angenommen wird, denke ich schon, dass das sowohl in seinem Interesse als auch im Interesse der Formel E und auch von Dragon liegen sollte, dass er die Saison auf jeden Fall komplett bestreitet. Und danach ist alles offen in meinen Augen, aber ich halte es schon für durchaus wahrscheinlich, dass er dann 2023 was anderes machen wird, als im Formel-E-Boliden zu sitzen.
Denkst du denn, dass 2022 Giovinazzi oder Sete Camara am Ende im Gesamtstand vorne liegen wird?
Ich glaube, das hängt sehr, sehr viel auch vom Glück ab. Ähnlich wie bei Nio haben beide Fahrer nicht unbedingt das Material, um regelmäßig in die Punkte zu fahren. Daher ja, wird, egal wer es von beiden ist, wird man darauf angewiesen sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Vielleicht eine größere Kollision, die 3, 4 Fahrer aus dem Rennen reißt, die sich weiter vorne befinden. Und ja, ich sehe die Chancen fast 50-50, würde aber aufgrund seiner vorhandenen Formel-E-Erfahrung eher mein Geld auf Sergio Sete Camara wetten.
Okay, ich bin auch sehr gespannt. Müsste jetzt aus dramaturgischen Gründen eigentlich sagen, Antonio Giovinazzi ist am Ende vorne. Aber dann würde ich nicht meine Meinung hier kundtun, weil ich das so sehe wie du. Ich glaube, die Erfahrung von Sete Camara und seine auf Englisch sagt man so schön Racecraft, also die Fähigkeit, Steuer zu kurbeln, die wird Sete Camara in diesem Jahr vor Giovinazzi halten. Und dann werden alle ganz schockiert darüber sein, dass Giovinazzi auch in der Formel E nicht so gut vorne mitfahren kann. Naja, das ist ein Thema, dem müssen wir uns mal ausführlich widmen in der ganzen Giovinazzi-Folge, die dann nur auf Italienisch laufen wird hier im E-Pod-Feed. Kommen wir zu meiner dritten Voraussage und die bezieht sich auch auf einen Rookie, auf einen Neuzugang, auf einen Neuling. Grün hinter den Ohren ist er noch, Oliver Askew nämlich. Und ich sag jetzt einfach mal, der Knabe schafft es in diesem Jahr mehrfach aufs Podium. Ich habe nämlich Vertrauen ins BMW-Paket. Wir haben vorhin ja schon angeschnitten, was da problematisch dran sein wird an diesem BMW-Ausstieg für Andretti. Natürlich, es ist ein gutes Team, Andretti. Die wissen, wie man Rennautos zusammenbaut und auch Rennautos wartet. Die Fahrer sind stark. Aber durch diesen BMW-Abgang wird ohne Frage etwas fehlen. Rein technologisch betrachtet sind die Autos allerdings auf exakt dem gleichen Stand vom Berlin-Prix im August letzten Jahres. Und da war ich von BMW doch ganz gut überzeugt und sage deswegen, Oliver Askew wird dieses BMW-Paket nutzen und genauso schnell lernen wie Jack Dennis in der letzten Saison. Das ist eine sehr steile Lernkurve, die der dabei braucht. Das möchte ich auch nicht irgendwie hier unter den Tisch fallen lassen, aber es ist eine mögliche Lernkurve. Sein Teamkollege hat es, wie gesagt, schon gezeigt. Und so schafft es Oliver Askew nicht nur einmal, sondern vielleicht zweimal aufs Podium, jedenfalls mehrfach aufs Treppchen und überrascht uns alle ein bisschen, wie gut der sich in Europa, also vorrangig Europa, auch anstellen kann. Was glaubst du? Askew auf dem Podium? Habe ich ein bisschen zu hoch gegriffen, wa?
Nein, ich glaube da nicht dran.
Na gut. Da waren wir heute mutig, oder Tobi? Ich glaube, da sind so ein paar steile Thesen dabei. Also natürlich der SQ auf dem Podium und der tickte mit seinen Straf- und WM-Punkten. Aber so zum Beispiel deine Maximilian Günther schlägt Sebastian Buemi-These, die fand ich schon ganz schön mutig. Ihr, liebe HörerInnen, dürft uns natürlich auch gern eure Thesen schicken. Einfach über irgendwelche sozialen Netzwerke, die euch so einfallen und wo ihr uns findet. Egal, ob das Twitter ist oder Instagram oder sogar Facebook für die Oldies unter euch. Zwinker-Smiley. Oder E-Mail. Erreicht ihr uns überall. @eformel.de oder per Mail eben an contact@e-formel.de. Schickt uns gern eure mutigen Voraussagen für 2022 und dann schreibe ich die auf und tue die in so ein Kuvert, in so einen Briefumschlag. Mach ihn nicht auf bis zum Ende des Jahres und dann machen wir mal einen Videopodcast oder sowas. Und dann mache ich das auf. Ich würde sehr gern hören, was ihr an mutigen Voraussagen, an Bold Predictions für dieses Jahr habt. Würde ich mich freuen. Jetzt freue ich mich erstmal auf die nächste Rubrik in unserem Podcast. Die gehört ganz allein dir, Tobi. Sie heißt Tobis Teleskop. Und da bringst du auch in diesem Jahr wieder interessante Geschichten mit. Denn das ist
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfen wir durch das Teleskop einen Blick auf Maximilian Günther. Den hatten wir eben schon mal. Der Nissan-Pilot hat nämlich kürzlich bekannt gegeben, Botschafter für den International Fund of Animal Welfare zu sein. Günther will die Mission des IFAW, klingt einfacher, wenn ich es abkürze, unterstützen. Nämlich Tiere zu retten und zu pflegen, sie auszuwildern und ihre natürlichen Lebensräume zu schützen. Tierschutz passt gut zur Message der Formel E und macht sich auch immer gut in den sozialen Medien. Daran sollten sich vielleicht auch mal der ein oder andere Fahrer ein Beispiel nehmen, der sein Einkommen lieber mit NFTs aufbessern will.
Burn! Na gut, bei NFTs geht es ja tatsächlich vor allem um Geld und beim Günther um den Tierschutz. Na, zwei Paar Schuh.
Ja, aber Prioritäten muss man setzen, oder?
Stimmt vielleicht, ja. Ich habe mich bei der Geschichte so ein bisschen an die Extreme E und die Bieber-Geschichte erinnert gefühlt. Du dich auch?
Ein bisschen ja.
Als sie hier beim Finalrennen da zwei Biberpaare oder drei ausgewildert haben.
Und ich glaube, es waren drei, ja.
Und gesagt haben, wir retten jetzt damit die Welt. Und Großbritannien wird, wenn wir zum nächsten Rennen hier zurückkehren, nicht mehr das gleiche Land sein, weil wir die Biber hier ausgewildert haben. Es war eine sehr schöne Geschichte. Aber ich glaube, Nissans Unterstützung oder vielmehr Günthers Unterstützung für den IFAW ist dann doch ein bisschen weitreichender, als so ein paar Nagetiere auszuwildern.
Ich vermute schon, ja.
Und es erinnerte mich so ein wenig an die Tachita-Geschichte, weil das ist ja ein Rennteam, das tatsächlich sich schon um wilde Tiere gekümmert hat. Steckt ja auch im Namen, ne? Der Gepard, der Cheetah auf Englisch. Und da war Jean-Éric Vergne und ist es doch, glaube ich, auch immer noch Botschafter für die Gepard Foundation oder wie sie auch hieß.
Sind meistens nach beide Fahrer sogar. Und beide Fahrer sind auch jeweils Pate eines Geparden, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Zeit für ein Quiz. Lass uns mal loslegen. Hier, Grid Dummies Quiz. Kennen wir alle schon, auch in diesem Jahr natürlich mit dabei. Fragen vorbereitet vor der Sendung, ihr kennt das alle. Tobi und ich stellen sie uns gegenseitig und dann dürfen wir Punkte sammeln und wissen am Ende ganz viel mehr über die Formel E und die Welt des elektrischen Motorsports. Du legst heute bitte los, Tobi, mit der ersten Frage.
Ja, und zwar geht's in meiner ersten Frage. Wir hatten das gerade schon mal, und zwar um DS Tachita, oder genauer gesagt, in meiner Frage geht es jetzt mehr um den Antriebslieferanten DS. Der stellt nämlich gerade auf der CES in Las Vegas das Formel-E-Auto aus. Ja, die Consumer Electronics Show, dafür steht die Abkürzung, ist die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass diese Messe im Zusammenhang mit der Formel-E Erwähnung findet. Wann wurde sie das denn zuletzt und was genau war der Anlass?
Weißt du, was ich sehr gut finde, Tobi? Dass was wir in denn? Der Besprechung vor dieser Episode gesagt haben, nee, das ist nichts für den E-Pod. Diese CES-Ausstellung und Tachitas Rolle dabei, das nehmen wir nicht auf. Und jetzt holt er mich von hinten hier mit so einem Schlag wieder ein. Das wird meine Grid-Dummies-Frage. Das war taktisch klug, Tobi. Aber nicht so klug, dass ich die Antwort nicht kennen würde. Es sei denn, es gab dazwischen nochmal einen Auftritt. Wird unvergessen bleiben, das 2017er Las Vegas E-Race, als die Formel E Simracing auf die CES brachte und professionelle Simracer und auch Formel E-FahrerInnen zum Wettfahren verdonnert hat. Ich glaube, um $1 Million oder sowas ging es. Der damals größte Preispool im E-Sports, also Simracing E-Sports.
Diese Antwort ist vollkommen richtig.
Ha, 1-0. Du kannst gleich aber nachziehen. Wir bleiben mal geografisch zumindest in den USA. Alex Lynn wird im neuen Jahr für Chip Ganassi Racing in einem Cadillac GPI-Prototypen in der IMSA Sportwagen-Serie antreten. Über den haben wir ja in der letzten Woche auch einen Artikel bei uns auf der Webseite gehabt. In der IMSA Sportwagen-Serie ist Lynn allerdings nicht komplett neu. Da hat er ja schon 2017 das berüchtigte 12-Stunden-Rennen von Sebring gewonnen. Aber für welches Team fuhr er damals 2017 in Sebring?
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass er damals auch ein Cadillac gefahren ist. Und zwar müsste das für Wayne Taylor Racing gewesen sein.
Hast du vollkommen recht. 1-1.
Ja, dann wollen wir mal die US-Gefilde verlassen und mal wieder zurück zur Formel E gehen. Die Nachhaltigkeit ist in der Formel E ein wichtiges, wenn nicht sogar das allerwichtigste Thema. Du hast ja da auch einen Artikel über den Nachhaltigkeitsbericht aus dem vergangenen Jahr geschrieben. Meine Frage zielt ein bisschen auf das kommende Rennen ab, und zwar den Diriyah Grand Prix. Welche Maßnahme plant man dort nämlich, um die Nachhaltigkeit des Events in diesem Jahr zu erhöhen?
Oh, ich glaube, das habe ich gelesen. Ist vielleicht nicht ganz fair, dass ich mich... Also, ich habe mich nicht auf deine Quizfragen vorbereitet. So ist nicht. Ich habe mich auf meine Quizfragen vorbereitet und bin auch mal an deinem Artikel zum Diriyah-Promoter Carlo Buttagi hängen geblieben. Sehr lesenswertes und sehr exklusives Interview. Also, einfach mal auf eformel.de vorbeischauen. Da hat der mit dir gesprochen über auch die Nachhaltigkeitspläne für das Nachtrennen in die Ria. Ist ja eine Sache, die man erstmal vereinen muss, ne? Nachhaltig sein und nachts fahren und Strecke beleuchten. Ich glaube, einerseits die ökologisch verantwortlichere Variante mit den LED-Flutlichtern, die Strom bekommen aus hydriertem Pflanzenöl. Andererseits soll das aber auch das erste papierlose Event in der Geschichte Saudi-Arabiens werden. Also du kriegst deine App aufs Telefon zum Runterladen empfohlen und dann kriegst du keine Quittung ausgedruckt, sondern alles läuft über diese App und eigentlich soll kein Papier benutzt werden, um das Event zu realisieren.
Auch da kann ich nicht viel sagen. Die Antwort ist natürlich richtig.
Ah, okay. Ja, mach gutes Tempo hier.
Nicht nur das erste papierlose Event in Saudi-Arabien übrigens, sondern auch das erste papierlose Event der Formel E.
Ah, interesting. Guck mal, haben wir doch noch was gelernt. Ich möchte beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, für die nächste Frage bitte. Aber ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Nämlich in Richtung des Gen 3 Fahrzeugs. Da laufen ja die Testfahrten auf Hochtouren. Der arme Benoit Trelogier fährt seit Weihnachten im Kreis mit dem Teil und darf nicht aussteigen. Der ist da festgegurtet und jemand hat den Schlüssel leider in den Atlantik geworfen. Und Trelogier kommt nicht raus. Deswegen muss er jetzt testen und probiert dort unter anderem die neuen Reifen aus. Da wechselt ja der Lieferant von Michelin zu Hankook. Wie groß ist der Anteil an nachhaltigen Materialien am neuen Reifen der Formel E denn aber?
Das habe ich gelesen, Tobi. Ich muss aber dazu sagen, ich fand es sehr überraschend, dass da nicht in einem anderen Zusammenhang das Ganze erwähnt wird. Ich vermute, es liegt daran, dass Michelin ja immer noch aktuell der Reifenlieferant der Formel E ist und dass man daher mit Details zu dem zukünftigen Reifenlieferanten sehr sparsam umgeht. Tatsächlich ist es so, dass ich im Kopf habe, dass es 26% sein, die vom neuen Reifen aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Und damit ein signifikanter Anteil. Das war allerdings ein Fakt, der so ein bisschen versteckt übermittelt wurde.
Und aus ein bisschen versteckt übermittelten Informationen nehme ich ja auch immer meine Fragen. Ich will dich ein bisschen aus der Reserve locken. Steht irgendwie in diesem Artikel im viertletzten Absatz tief vergraben und ganz weit unten. Aber du hast recht. 26% ist die richtige Antwort.
Ja, Tobi, dann für dich die Chance, aus 2 von 2 3 von 3 zu machen. Es geht jetzt allerdings nicht mehr um die Formel E, sondern stattdessen um eine andere FIA-Rennserie, die FIA ETCR. In der vergangenen Saison hieß sie noch Pure ETCR. Die Serie hat jetzt ihren Rennkalender für das aktuelle Jahr 2022 veröffentlicht. Mhm. Neben den Strecken in Po, dieses Mal jedoch den Stadtkurs anstatt der Rennstrecke, dem Hungaroring, dem Kurs in Jarama, Spanien, sowie dem Rennen in Vallelunga, Italien, gibt es 3 neue Austragungsorte dort. Kannst du mir denn diese 3 Austragungsorte nennen?
Oh, ich glaube ja. Ich glaube, da habe ich mal drüber getwittert. Ich glaube, ich habe das sogar auf diesem Nachrichtenfaktor aufgebaut, die 3 neuen Rennen. Istanbul Park, das Inje Speedium in Südkorea, da wo ja eigentlich das Saisonfinale 21 stattfinden sollte. Oh, und jetzt muss ich überlegen. Also an sich ist Po ja auch neu, ne? Es ist der permanente Kurs und der Straßenkurs.
Deshalb habe ich auch nicht gesagt 3 neue Rennstrecken, sondern 3 neue Austragungsorte.
Okay. Hungaroring, ja. Oh Gott. Also bei den 2 bin ich mir ganz sicher, dass die neu sind. Kann es vielleicht sein, dass im letzten Jahr das Rennen in Zolder abgesagt wurde und jetzt wieder drin ist? Ich glaube, die 3. Ich habe Zolder im Kopf, auf jeden Fall. Und glaube, das stand auch in der Überschrift von Svenny. Schönen Gruß. Dass das 3 neue Austragungsorte sind.
Also die 3 neuen Austragungsorte sind Inje in Südkorea?
Ja.
Das war richtig. Istanbul in der Istanbul Park in der Türkei.
Zwei. Ist auch
richtig. Ja, und der dritte Austragungsort, lieber Tobi, wie du es schon richtig ausgesprochen hast, Zolder in Belgien.
Yes!
Was ich von ein paar belgischen Freunden erfahren habe, dass es mit einem S und nicht mit einem Z ausgesprochen wird, aber auch diese Antwort vollkommen korrekt. 3 von 3 Punkten.
Wow!
Herzlichen Glückwunsch.
Heute mal Full House. Jetzt ist aber die Entscheidungsfrage, ob auch du ein Full House hinkriegst oder nur eine Straße. Ich möchte tatsächlich beim Thema Nachhaltigkeit bleiben und knüpfe an besagten Nachhaltigkeitsbericht an. Ich weiß, die Schultage sind bei dir schon 8, 9 Jahrzehnte her, aber Nachhaltigkeit hat 3 Dimensionen. Da gibt's immer so ein Dreieck. Habe ich irgendwann auch mal für e-formel.de beschrieben tatsächlich. Also klassischerweise sagt man, Nachhaltigkeit gibt es ökologisch und wirtschaftlich und sozial. Man muss also nicht nur auf seinen CO2-Fußabdruck achten, ökologisch, sondern auch darauf achten, dass es wirtschaftlich nachhaltig ist, was man da als Firma tut und dass man auch einen guten gesellschaftlichen Fußabdruck hinterlässt in den Austragungsorten, zum Beispiel für die Formel E, in denen man gastierte. Kannst du denn 2 soziale Projekte nennen, die Formel E im Jahr 2021 verwirklichte und in diesem Nachhaltigkeitsbericht erwähnt?
Also ich habe den Nachhaltigkeitsbericht gelesen.
Ja.
Ich habe mir allerdings nicht jedes Wort gemerkt, das drin stand.
Es steht auch im Artikel drin.
Ja, den habe ich auch gelesen, aber da habe ich mir auch nicht jedes Wort gemerkt. Woran ich mich definitiv erinnern kann, ist das FIA Girls on Track, das heißt nicht Event, Programm, genau. Und ich meine, das hat ja schon eine gewisse Tradition in Berlin. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch in London durchgeführt wurde.
Genau. Ich zähle das
an. Sind das 2 Projekte?
Nee, das ist für mich ein Projekt. Also vollkommen richtig. 1 von 2 hast du damit schon mal. 217 Mädchen, um noch hier eine Zahl reinzukriegen, waren im Fahrerlager in London und Berlin dabei.
Und also in Berlin habe ich sie gesehen.
Ja.
Daher konnte ich mich da noch gut dran erinnern. Ja, 2. Projekt. Die Sache ist ja, wenn so ein Projekt durchgeführt wird, macht die Formel E das ja an dem Ort, wo das Rennen stattfindet. Ich muss das gerade mal überlegen. In Valencia, meine ich mich erinnern zu können, wurden Olivenbäume gepflanzt. Das ist kein soziales Projekt.
Das ist ökologisch, richtig.
Genau. Das war auch eine besonders witzige PR-Aktion. Da hat man die Olivenbäume nämlich während des Rennens auf der Tribüne platziert.
Ja,
eingepackt. Anstelle von Zuschauern.
Und noch so ein Fähnchen ins Geäst gesteckt. Manch ein Olivenbaum saß mit Vuvuzela dabei und hat getrötet.
Ja, fand ich eine nette Idee, aber zählt leider nicht. Jetzt muss ich mal überschlagen, was wir denn sonst noch für Rennen hatten.
Olivenbaum mit Vuvuzela ist auch ein interessanter alternativer Episodentitel eigentlich.
Ja, klingt gut. Was hatten wir denn da an sozialen Projekten?
Boah. Denk mal vielleicht so an E-Prix in Rom, Puebla oder New York.
Okay, das waren die 3 E-Prix.
Das sind zumindest 3 E-Prix, die es aus dem Nachhaltigkeitsbericht in unseren e-formel.de-Bericht geschafft haben. Es gab noch ein paar mehr, aber die 3 könntest du 2-mal gelesen haben, wenn du den Formel-E-Bericht und den e-formel.de-Bericht gelesen hast.
In Rom habe ich irgendwas von einem Schulprojekt und auch von einem Kinderspielplatz im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich Rom war. Bei Puebla weiß ich es wirklich nicht, New York. Was haben wir denn da gemacht? Nee. Also ich würde tatsächlich mal sagen, es war der Kinderspielplatz in Rom, den man errichtet hat.
Die Frage war ja, kannst du 2 soziale Projekte nennen, die die Formel E im Jahr 2021 verwirklichte? Oder hättest du die Stadt gar nicht gebraucht? Schulprojekt und Spielplatz ist richtig.
Es war beides in Rom.
Es war auch beides in Rom.
Ah, okay.
Und damit steht es 3-3. Der Vollständigkeit halber, in Puebla wurden, fand ich auch sehr witzig, Lunchpakete einfach verteilt. Da wurde allerdings auch ein Großteil des Publikums bestückt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gesundheitssektor, als Dank für die Leistung in den letzten 24 Monaten.
Genau, das wusste ich noch, das mit den Lunchpaketen hätte ich jetzt nicht sagen können.
Ja, und New York war ein Fokus beim Ticketverkauf auf Brooklyn tatsächlich gelegt wurde und nicht die reichen Banker aus Manhattan anreisen sollten, sondern vor allem der gewöhnliche Pöbel aus Brooklyn.
Okay.
Mensch, 3-3. Heute richtig gute Runde, Tobi, gewesen.
Ja, fand ich auch.
Teilen wir uns den Sieg brüderlich. Ist das nicht schön?
Ja.
Und so ist es dann auch schon geschafft. Die erste Episode aus 2022. Das war schön. Ich brauchte, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen, um mich hier reinzufuchsen. Wieder in das ganze Interface hier und... Und dann stimmte der Ton am Anfang nicht und dann, also hier gab es noch ein bisschen Startschwierigkeiten meinerseits ins neue Jahr. Aber ich bin glücklich, dass die erste Episode dann doch so gut geklappt hat.
Auf jeden Fall.
Und jetzt ist Sonntagabend, 16:40, ist noch nicht Abend, aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, ist schon relativ dunkel. Bei dir passiert sicherlich nicht mehr viel, oder?
Nein, ich... werde noch einen entspannten Sonntagabend verbringen mit dem Streaming-Dienst meiner Wahl und dann auch relativ zeitig zu Bett gehen, weil morgen früh klingelt der Wecker schon wieder um 6.30 Uhr und dann geht's wieder an die Arbeit.
Was fällt ihm ein, deinem Wecker? Das ist ja skandalös.
Oh, was willst du machen? Es gibt halt Leute, die studieren nicht und die müssen tatsächlich morgens auch anfangen zu arbeiten.
Hallo, hallo, hallo. Mein Wecker klingelt auch morgen und ich studiere. Allerdings klingelt er auch erst um 10.
Klar, da habe ich schon fast Mittag.
Ja, eben. Ich habe morgen, das ist aber auch das Schöne an Homeoffice und Studieren. Um 10.30 Uhr geht's los für mich am Montag. Das ist immer ein sehr entspannter Start in die Woche, muss ich sagen.
Ja, das klingt danach, ja. Aber es sei dir gegönnt.
Es sei mir gegönnt. Dafür muss ich morgen aber auch bis 20 Uhr studieren. Also es hat alles sein Für und Wider. So.
So sieht's aus.
Dann lassen wir mal das Auto durchfahren und das Outro anmachen. Tobi, es war mir ein Vergnügen mit dir. Und ich wünsche dir einen schönen Feierabend.
Danke, ebenso.
Bis dann.
Ciao.